Herzlich willkommen zum Podcast Psychologie und Psychotherapie der Praxis Dr. Rose Shaw. Heute möchten wir Ihnen die 5 interessantesten Studien zum Thema Stress und Burnout vorstellen, auf die wir in den letzten 12 Monaten gestoßen sind. Wir beginnen mit einer Studie über die Verbreitung von Stress und Burnout in Deutschland. Als zweites widmen wir uns der Frage, wie Stress unser Urteilsvermögen beeinflusst. Als drittes stellen wir eine Studie vor, die den Zusammenhang von Zufriedenheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Viertens schließlich gehen wir der Frage nach, ob Schokolade tatsächlich gegen Stress helfen kann. Und zum Abschluss kommen wir zum Fußball, nämlich zur Frage, gibt es eine psychologische Erklärung für Englands Elfmeterschwäche? Kommen wir zur ersten Frage. Wie verbreitet sind Stress und Burnout in Deutschland? Im Ärzteblatt ist am 15. Mai 2009 ein Beitrag erschienen, der die Ergebnisse einer Studie der Techniker Krankenkasse zusammenfasst. Wir geben ihn nachfolgend auszugsweise wieder. 8 von 10 Deutschen empfinden ihr Leben als stressig. Jeder Dritte steht unter Dauerdruck. Bereits jeder Fünfte leidet unter gesundheitlichen Stressfolgen, von Schlafstörungen bis zum Herzinfarkt. Stressfaktor Nummer 1 ist demnach der Job, doch auch finanzielle Sorgen führen laut der Untersuchung vermehrt zu psychischen Belastungen. Hauptgründe für Stress am Arbeitsplatz sind Hetze und Termindruck, wie es in der repräsentativen Studie der TK, FAZ-Institut und Forsa heißt. Zudem leiden demnach viele darunter, durch moderne Kommunikationsmittel rund um die Uhr erreichbar zu sein, insbesondere Führungskräfte. Ein Drittel der gut 1000 Befragten fühle sich stark erschöpft oder gar ausgebrannt. Die schlage sich auch in hohen Fehlzeiten nieder. So waren der Untersuchung zufolge die Menschen hierzulande im letzten Jahr fast 10 Millionen Tage wegen sogenannter Burnout-Symptome krankgeschrieben. Damit fehlten rund 40.000 Arbeitskräfte über das ganze Jahr im Büro oder an der Werkbank, weil sie sich ausgebrannt fühlten. Besonders beunruhigend ist dabei, dass die Zahl der Burnout-Krankschreibungen innerhalb der letzten 5 Jahre um 17% angestiegen ist, warnte Helen Heinemann vom Hamburger Institut für Burnout-Prävention. Nicht nur Manager seien betroffen. Besonders gefährdet sind Menschen in sozialen Berufen, Beschäftigte in Sandwich-Positionen zwischen 2 Hierarchieebenen, Schichtarbeiter und Berufspendler. Noch gestresster als Berufstätige fühlten sich der TK-Studie zufolge Hausfrauen und Männer. 95% von ihnen klagten über Stress. 4 von 10 seien in körperlichem und psychischem Daueralarm mit Pulsrasen und Magendrücken. Damit stünden Hausfrauen und Männer sogar stärker unter Strom als Führungskräfte. Am stärksten belastend wirkten dabei die Kindererziehung und die Sorge um die familiären Finanzen. Zudem stellen gerade Frauen der Untersuchung zufolge eigene Interessen zurück. Mehr als jede zweite leide darunter, eigene Bedürfnisse zugunsten ihrer Familie zu vernachlässigen. Laut der Studie leiden Menschen unter Dauerdruck im Vergleich zu wenig Gestressten mehr als doppelt so oft unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, der häufigsten Todesursache in Deutschland. Auch Rücken- und Kopfschmerzen, Infekte, psychische Probleme und Schlafstörungen treten demnach umso häufiger und stärker auf, je größer die Stressbelastung ist. Doch dies sind nicht die einzigen negativen Folgen von Stress. Denn die zweite Studie, die wir Ihnen vorstellen möchten, kommt zum Schluss, dass Stress wahrscheinlich auch unser Urteilsvermögen beeinflusst. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die in der Oktoberausgabe 2009 von Psychological Science, einem Journal der Association for Psychological Science, veröffentlicht wurde. Außerdem ist diese Untersuchung ein schönes Beispiel dafür, wie man komplexe Fragestellungen in überaus simple Versuchsanordnungen herunterbrechen kann. Natürlich können damit Themen wie Einfluss von Stress auf Urteilsbildung nicht erschöpfend bearbeitet werden. Aber es ist ein weiterer interessanter Baustein, innerhalb einer Serie von Untersuchungen zu diesem Thema. Nachfolgend unsere auszugsweise Übersetzung der entsprechenden Mitteilung der Association for Psychological Science. Wir müssen dauernd Entscheidungen treffen. Oft denken wir dabei über das Für und Wider unserer Alternativen sorgfältig nach und berücksichtigen frühere Erfahrungen in ähnlichen Situationen, bevor wir zu einem endgültigen Entschluss kommen. Aber eine neue Untersuchung zeigt, dass kognitiver Stress, wie zum Beispiel Ablenkung, diese ausgewogene, logische Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Die Psychologen Jane Raymond und Jennifer L. O'Brien von der Bangor University in Großbritannien wollten untersuchen, wie kognitiver Stress das Fällen vernünftiger Entschlüsse beeinträchtigt. In dieser Studie spielten Versuchspersonen ein simples Glücksspiel, wo sie Geld verdienten, indem sie sich zwischen zwei Reizen entscheiden konnten. In diesem Fall zwei Bilder von verschiedenen Gesichtern. Sobald sie ihre Wahl getroffen hatten, wurde sofort klar, ob sie gewonnen, verloren oder gleichgezogen hatten. Die ganze Aufgabe hindurch war jedes Gesicht immer mit dem gleichen Ergebnis assoziiert. In der nächsten Phase des Experiments wurde den Freiwilligen jedes Gesicht einzeln gezeigt und sie mussten angeben, ob sie diese Gesichter vorher gesehen hatten. Während dieser Aufgabe wurden die Freiwilligen manchmal abgelenkt und manchmal nicht. Die Ergebnisse zeigen, dass Ablenkungen einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben. Wenn die Freiwilligen nicht abgelenkt waren, erkannten sie die Gesichter am ehesten, mit denen sich die Ergebnisse gewinnen oder verlieren sehr gut voraussagen ließen. Wenn sie dagegen abgelenkt waren, erkannten sie nur diejenigen Gesichter, die zuvor mit Gewinnen assoziiert gewesen waren. Die Autoren stellen fest, dass wenn wir eine Entscheidung unter Stress fällen müssen, wir eher Dinge berücksichtigen, die in der Vergangenheit zu einer Belohnung führten, und übersehen dabei Informationen, die negative Ergebnisse vorhersagen. Anders ausgedrückt zeigen diese Ergebnisse, dass in Zeiten der Anspannung unser Verhalten durch irrationale Neigungen, die frühere Belohnungen bevorzugen, gelenkt werden kann. Die Tatsache, dass Menschen unter Dauerdruck im Vergleich zu wenig Gestressten mehr als doppelt so oft unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, war ein Ergebnis der ersten Studie, die wir Ihnen heute vorgestellt haben. Doch schützt im Umkehrschluss Zufriedenheit vor Herzerkrankungen? Dies ist das Thema unserer dritten Studie. Der Zusammenhang zwischen Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist schon länger bekannt. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass eine positive Persönlichkeit einen entgegengesetzten Effekt hat und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt. Wir haben eine Pressemitteilung des Herausgebers des Journals vom 18. Februar 2010 übersetzt, in der die Forscher praktische Tipps für den Alltag geben. Menschen, die normalerweise glücklich, begeisterungsfähig und zufrieden sind, werden seltener herzkrank als Menschen, die eher nicht glücklich sind. Nach Meinung der Autoren zeigt die Studie, die im European Heart Journal, dem führenden europäischen Fachjournal für Kardiologie, veröffentlicht wurde, zum ersten Mal einen Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und koronarer Herzkrankheit, der unabhängig von anderen Risikofaktoren ist. Die erste Autorin der Studie, Dr. Karina Davidson, sagt, obwohl für die Untersuchung Menschen lediglich beobachtet wurden, deuten ihre Ergebnisse darauf hin, dass eine Verstärkung positiver Emotionen bei Menschen Herzerkrankungen verhindern könnte. Dennoch rät sie zur Vorsicht, denn es wäre verfrüht, schon jetzt klinische Empfehlungen abzugeben. Vorher müssten die Ergebnisse noch durch andere klinische Studien eingehender untersucht werden. Wir brauchen dringend exakte klinische Untersuchungen auf diesem Gebiet. Wenn solche Studien unsere Ergebnisse bestätigen, wären sie außerordentlich wichtig, um sagen zu können, was genau Ärzte und Patienten zur Förderung der Gesundheit tun können, sagt Dr. Davidson, die Herbert Irving Associate Professor of Medicine and Psychiatry und Direktorin des Centers for Behavioral Cardiovascular Health am Medical Center der Columbia University in New York ist. Für ihre Studie beobachteten Dr. Davidson und ihre Mitarbeiter 10 Jahre lang 1739 gesunde Erwachsene, davon 862 Männer und 877 Frauen, die seit 1995 an der Nova Scotia Gesundheitsstudie teilnehmen. Zu Beginn der Studie werteten dafür geschulte Krankenschwestern das Risiko der Studienteilnehmer für Herzerkrankungen aus. Dazu gehörten Selbstauskünfte und eine Gesundheitsuntersuchung, die eine Quantifizierung von Symptomen für Depressionen, Feindseligkeit und Ängste erlaubten. Ferner wurde der Wert des sogenannten positiven Affekts bestimmt, der misst, wie stark ein Mensch positive Emotionen zum Ausdruck bringt. Der positive Affekt ist definiert als das Erleben angenehmer Emotionen wie Freude, Glück, Aufregung, Begeisterung und Zufriedenheit. Diese Gefühle können vorübergehend sein, aber normalerweise sind sie stabil und charakteristisch für die Persönlichkeit eines Menschen, besonders bei Erwachsenen. Der positive Affekt ist weitgehend unabhängig vom negativen Affekt, so dass ein Mensch, der im Allgemeinen glücklich und zufrieden ist, bisweilen auch ängstlich, wütend oder niedergeschlagen sein kann. Nach Korrektur der Daten für den Einfluss von Alter, Geschlecht, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und negativen Emotionen stellten die Forscher fest, dass über den 10-jährigen Beobachtungszeitraum ein erhöhter positiver Affekt ein um 22% pro Punkt geringeres Risiko für Herzkrankheiten vorhersagte. Angewandt wurde eine Skala von 5 Punkten, die den Ausdruck von positivem Affekt von kein bis extrem misst. Dabei bedeutet nach Dr. Davidson 22% pro Punkt, dass Teilnehmer mit gar keinem positiven Affekt ein 22% höheres Risiko für ischämische Herzerkrankungen, das heißt Herzinfarkt oder Angina, hatten, als Teilnehmer mit einem geringen positiven Affekt, die wiederum ein 22% höheres Risiko hatten als Leute mit mäßigem positiven Affekt. Dr. Davidson dazu. Außerdem stellten wir fest, wenn ein normalerweise positiver Mensch zur Zeit der Befragung ein paar depressive Symptome hatte, wirkte sich das nicht auf sein insgesamt geringeres Risiko für Herzerkrankungen aus. Soweit wir wissen, ist dies die erste prospektive Studie, die den Zusammenhang zwischen einem klinisch ausgewerteten positiven Affekt und Herzerkrankungen untersucht hat. Die Forscher spekulieren über die möglichen Mechanismen und wie positive Emotionen für einen langanhaltenden Schutz gegen Herzerkrankungen verantwortlich sein könnten. Dazu gehören ein Einfluss auf die Herzfrequenz, Schlafmuster und den Erfolg, mit dem Rauchen aufzugeben. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen, sagt Dr. Davidson. Erstens könnten Menschen mit mehr positiven Affekt aus physiologischen Gründen längere Ruhe- oder Entspannungspausen haben. Die Regulation des Blutdrucks und der körperlichen Entspannung allgemein könnte bei diesen Menschen besser funktionieren als bei Leuten mit weniger positivem Affekt. Zweitens könnten sich Leute mit mehr positivem Affekt schneller von belastenden Einflüssen erholen und sich nicht so lange mit ihnen innerlich beschäftigen müssen, was wiederum physiologische Schäden zu verursachen scheint. Dies sind aber Spekulationen, weil wir gerade erst anfangen zu untersuchen, warum positive Emotionen und Glück positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Dr. Davidson sagt, dass zu den meisten Behandlungsmethoden gegen Depressionen eine Stärkung des positiven und eine Verminderung des negativen Affekts gehört. Wenn weitere klinische Untersuchungen die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, sollte es relativ einfach sein, den positiven Affekt bei Patienten zu bestimmen und sich Schritte zu überlegen, die ihn verstärken und späteren Herzerkrankungen vorbeugen. Bis dahin können Leute, die diese Studie lesen, selbst ein paar einfache Maßnahmen ergreifen, um ihren positiven Affekt zu stärken. Genauso wie bei der Beobachtung, dass mäßiger Weingenuss gesund und angenehm ist, kann auch jetzt jeder dafür sorgen, dass er in seinem Alltag ein paar Aktivitäten hat, die ihm Spaß machen, meint sie. Manche Leute warten, bis sie 2 Wochen Urlaub haben, um sich zu amüsieren. Das ist so ähnlich wie ein Trinkgelage am Wochenende. Man braucht Maßhalten und Beständigkeit im Leben, nicht Entbehrung und Exzess. Wenn Sie gerne Romane lesen, aber nie die Zeit dazu finden, reservieren Sie sich eine Viertelstunde zum Lesen. Wenn Sie spazieren gehen oder Musik hören aufmuntert, planen Sie es in Ihrem Tag ein. Im Grunde kann es nur gut für Ihr seelisches Wohl sein, wenn Sie sich jeden Tag ein paar Minuten lang mit etwas beschäftigen, das Sie wirklich entspannt und Ihnen Spaß macht. Und das könnte auch gut für Ihre körperliche Gesundheit sein, obwohl das erst noch bestätigt werden muss. In der gleichen Ausgabe des European Heart Journal erscheint ein Leitartikel von Bertram Pitt, Professor für Innere Medizin, und Patricia Dalden, Associate Professor für Psychologie und Psychiatrie, beide von der School of Medicine der University of Michigan in den USA. Darin weisen die Autoren darauf hin, dass im Moment niemand weiß, ob positiver Affekt eine direkte oder indirekte Rolle für die Ursachen von Herzerkrankungen spielt. Oder ob noch ein dritter, beiden gemeinsamer zugrunde liegender Faktor beteiligt ist. Außerdem wüsste niemand genau, ob man positiven Affekt verändern oder verstärken kann und bis zu welchem Grad. Inzwischen werden groß angelegte, kontrollierte klinische Untersuchungen durchgeführt, die Methoden zur Verstärkung des positiven Affekts bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen testen, schreiben sie. Und fahren fort. Diese Studien werden es erlauben, die Wirkung eines verstärkten positiven Affekts auf den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszuwerten und einen Einblick in die Natur des Zusammenhangs zwischen positivem Affekt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bieten. Der Teufelskreis aus Herz-Kreislauf-Erkrankungen und klinischen Depressionen verdient mehr Beachtung, sowohl in der Herz-Kreislauf- als auch in der psychiatrischen Forschung, schreiben die Autoren. Diese neuen Behandlungsmethoden zur Verstärkung des positiven Affekts könnten ein vielversprechender Ansatz für eine Therapie von Herz-Kreislauf-Patienten werden, die an Depressionen erkranken. Die Beobachtungen und Hypothesen von Davidson und ihren Kollegen könnten einen Anreiz für weitere Studien über die Wirkung eines verstärkten positiven Affekts auf physiologische Anomalien und das damit verbundene Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bieten. Dann hätten wir vielleicht alle einen Grund zur Freude. So wie Zufriedenheit vermutlich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen kann, so kann Schokolade beim Stressabbau helfen. Zumindest behaupten in unserer 4. Studie Wissenschaftler am Nestle Research Center in Lausanne, sie hätten nachgewiesen, was viele Leute schon lange behaupten. Schokolade essen ist gut bei Stress. Wir haben die Pressemitteilung vom November 2009 übersetzt. Befürworter einer Schokoladenkur für seelischen Stress erhalten frische Unterstützung durch die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung, die online unter dem Titel Darmflora und stressbedingter Stoffwechsel in freilebenden Testpersonen im Journal of Proteome Research der American Chemical Society veröffentlicht wurde. Die Studie zeigte, dass bei hochgradig gestressten Menschen der Spiegel von Stresshormonen sinkt, wenn sie 2 Wochen lang jeden Tag knapp eine halbe Tafel Zartbitterschokolade essen. Die allseits beliebte Gaumenfreude normalisierte teilweise auch andere biochemische Gleichgewichte, die durch Stress gestört werden. Sunil Kocha und seine Mitarbeiter weisen auf die wachsende Zahl wissenschaftlicher Ergebnisse hin, nach denen Antioxidantien und andere nützliche Substanzen in Zartbitterschokolade Risikofaktoren für Herzkrankheiten und andere körperliche Erkrankungen vermindern könnten. Ferner haben Studien gezeigt, dass Schokolade auch seelischen Stress abbauen kann. Aber bis jetzt gab es kaum Daten aus Forschungsuntersuchungen an Menschen darüber, wie der Mechanismus eines Stressabbaus durch Schokolade genau funktionieren könnte. In der Studie untersuchten die Wissenschaftler hochgradig gestresste Freiwillige, die sie zunächst durch psychologische Tests identifiziert hatten, und gaben ihnen dann 2 Wochen lang Zartbitterschokolade zu essen. Die Ergebnisse zeigten einen sinkenden Spiegel bestimmter Stresshormone sowie eine teilweise Normalisierung anderer Veränderungen des Stoffwechsels und der Darmflora, die bei Stress auftreten. Die Wissenschaftler fassen ihre Ergebnisse so zusammen: Die Studie ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein täglicher Verzehr von 40 Gramm über einen Zeitraum von 2 Wochen ausreicht, um bei gesunden Freiwilligen den Stoffwechsel zu modifizieren. Wir kommen nun zu unserer letzten Studie und einem Trainingstipp für die WM 2010 in Südafrika. Im Laufe seiner Karriere verwandelte Roberto Baggio 2 Elfmeter mit Doppelbande, das heißt Latte rückwärts an den Keeper, ins Tor. Eine neue Studie zeigt nun, dass es auch simpler geht und ganz ohne Torwart. Man darf nur keine Angst haben. Wir haben die Pressemitteilung der Forscher aus dem Mutterland des Fußballs übersetzt, in der so etwas wie Hoffnung mitschwingt. Eine neue Studie könnte eine Erklärung liefern, warum die englische Nationalmannschaft beim Elfmeterschießen immer verliert, und könnte dem Team helfen, das Problem noch rechtzeitig zum World Cup 2010 anzupacken. Die Untersuchung von Forschern der University of Exeter in England hat zum ersten Mal die Auswirkungen von Furcht auf die Augenbewegungen eines Fußballspielers sichtbar gemacht, während er einen Elfmeter schießt. Die Studie zeigt, wenn ein Elfmeterschütze Angst hat, blickt er den Torhüter in der Mitte des Tores an und fixiert ihn. Wegen der engen Abstimmung von Blick und motorischer Kontrolle landet der Schuss eher in der Mitte und ist damit einfacher zu halten. Die Ergebnisse wurden unter dem Titel Angst, Konzentration und Versagen beim Elfmeterschuss in der Dezemberausgabe 2009 des Journal of Sport and Exercise Psychology veröffentlicht. Die Forscher halten diese Veränderung der Augenbewegungen und des Ziels der Konzentration für einen Ausdruck der Angst. Greg Wood, einer der Autoren von der University of Exeter School of Sport and Health Science, sagt: Wenn eine Situation allzu nervenaufreibend wird, lassen wir uns vom Eindruck der Bedrohung stärker ablenken und konzentrieren uns auf sie und nicht mehr auf die Aufgabe vor uns. Unter dem Stress des Elfmeterschießens richtet sich daher die Aufmerksamkeit des Fußballspielers eher auf den Torwart als auf die besten Zonen für einen Treffer. Das hindert am gezielten Schuss und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Schuss auf den Keeper, der ihn dann eher hält. Für ihre Untersuchung konzentrierten sich die Forscher auf 14 Spiele des Fußballteams der University of Exeter. Die Spieler hatten 2 Serien von Strafstößen zu verwandeln. Zuerst sollten sie einfach nur ihr Bestes geben, um zu treffen. Die 2. Serie machten die Forscher dann nervenaufreibender und mehr wie ein Elfmeterschießen. Sie sagten den Spielern, jetzt würde ihr Ergebnis aufgeschrieben und den anderen Spielern mitgeteilt, wenn später der beste Elfmeterschütze mit einem Preisgeld von 50 Pfund Sterling geehrt würde. Die Spieler trugen eine Spezialbrille, mit deren Hilfe die Forscher die Augenbewegungen genau aufzeichnen konnten. Dann analysierten sie, worauf genau der Blick des Fußballspielers gerichtet war und wie lange er verschiedene Stellen im Tor anblickte. Die Ergebnisse zeigten, wenn die Spieler Angst hatten, blickten sie den Torwart viel früher und länger an. Dieses veränderte Blickverhalten führte dazu, dass die Spieler häufiger auf die Mitte des Tores schossen, wo der Torwart den Ball leichter halten konnte. Die Forscher meinen, wenn man Trainern die Wirkung von Angst auf Augenbewegungen bewusst macht und welchen Einfluss sie auf die Treffsicherheit von Spielern haben, könnten sie im Training daran arbeiten. Und Greg Wood fährt fort: Die Ergebnisse zeigen, die beste Strategie für Elfmeterschützen ist, sich eine Stelle aussuchen, auf diese Stelle zielen und den Torhüter dabei ignorieren. Ein Training für diese Strategie würde wahrscheinlich auf die eng abgestimmten Augenbewegungen und die dann folgenden motorischen Abläufe aufbauen, damit der Schuss zielgenauer wird. Das Argument, man könne das Gefühl der Angst bei einem Elfmeterschützen nicht künstlich erzeugen, ist keine Entschuldigung, das nicht zu üben. Glauben Sie, andere Klassenspieler beim Darts, Snooker oder Golf üben deswegen grundlegende Schüsse aufs Ziel nicht? Diese praktischen Fähigkeiten müssen in Fleisch und Blut übergehen, damit sie Druck standhalten. Dies war unser letzter Beitrag zum Thema Stress und Burnout. Sie hörten den Podcast Psychologie und Psychotherapie der Praxis Dr. Shaw. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.